Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier-TV und Heimtier-Podcast. Hallo Gabi.
Hallo Stefan, hallo nach draußen.
Hallo ihr da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid, wenn wir uns heute mit einer neuen Themenwelt beschäftigen. Bevor es soweit ist, noch ein kurzer Hinweis. All das und noch viel mehr findet ihr eben auch in unserem Heimtierjournal und das bekommt ihr kostenfrei in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften. Jetzt geht's aber wirklich los mit unserer aktuellen Themenwelt zum Thema Fütterungsmethoden und da geht es um die Mischfütterung.
Ja, ihr habt das sicherlich ja auch schon alle mal gemerkt, wenn ihr in den Zookaufmärkten unterwegs seid, wie viele Formen der Fütterung es gibt. Und wir beschäftigen uns, was Stefan gerade eben sagte, mit der Mischfütterung und ja, gehen da einfach mal genauer drauf ein.
Genau. Und natürlich bietet jede Form der Fütterung auch ihre speziellen Eigenheiten, Vorteile. Und die gilt es eigentlich in bester Form zu kombinieren. Und die Mischfütterung bietet eigentlich in der Hinsicht wirklich vieles. Also gerade wenn es um so Themen geht wie Feuchtigkeit, Zahnabrieb und solche Dinge. Aber da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn jemand sagt, ich entscheide mich bewusst für Trockenfutter oder für Nassfutter oder ich barfe, dann ist das erstmal per se ja ganz fein.
Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich die unterschiedlichen Fütterungsmethoden, bieten alle eine gesunde Grundlage für eine Ernährung der Tiere und das ist tatsächlich ja im weitesten Sinne Geschmackssache.
Ja, und dann gibt es aber natürlich noch so ein paar Unterschiede, weil wenn dann beispielsweise die Katze nur ausschließlich Trockenfutter bekommt, dann hat das auf der einen Seite vielleicht Vorteile, gerade jetzt in der wärmeren Jahreszeit ist das sicherlich vorteilhafter als jetzt eben das Nassfutter, das dann auch schnell anfängt so ein bisschen zu müffeln. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar Nachteile, weil gerade wenn es um Feuchtigkeit und Zufuhr von Feuchtigkeit geht und Katzen trinken ja per se schon manchmal ein bisschen weniger oder weniger als sie vielleicht auch sollten, dann bietet natürlich das Nassfutter schon eine Möglichkeit, das auch auszugleichen.
Richtig, also Nassfutter besteht aus einer Restfeuchte von bis zu 80%. Bei Trockenfutter ist das eben gerade mal 10%. Das heißt also, daran merkt man ja schon, dass eben der Feuchtigkeitsgehalt beim Nassfutter, der Name sagt es ja auch schon, wesentlich höher liegt und damit eben auch viel mehr Feuchtigkeit, Wasser aufgenommen wird über das Futter, als das eben bei der Trockenfuttervariante der Fall ist. Und was Stefan schon gerade sagte, wer sich dafür ausspricht, eben ausschließlich mit Trockenfutter füttern zu wollen, der muss eben auch explizit darauf achten, dass die Tiere genug Wasser aufnehmen. Ansonsten kann das tatsächlich zu erheblichen Nierenproblemen führen.
Mhm. Ja, aber gehen wir mal nicht vom Schlimmsten aus. Aber interessant finde ich auch, einen Blick drauf zu werfen, wie überhaupt der Kaloriengehalt ist.
Ja, total. Ja, das stimmt.
Weil man denkt ja vielleicht normalerweise, wenn man nicht gerade auf die Packung direkt und auf die Fütterungsempfehlung schaut, ja, da wird mal so nach Gefühl entsprechend Trockenfutter in die Schale reingetan und dann muss die auch ordentlich voll sein. Aber dem ist natürlich mitnichten so, dass man das einfach nach Gefühl machen kann, denn ein Blick auf die Kalorien zeigt ja schon, dass die gleiche Menge, wenn man jetzt von 100 Gramm ausgeht, beim Trockenfutter eine viel höhere Energiedichte hat.
Auf jeden Fall. Also genau, das Nassfutter, wenn wir bei diesen 100 Gramm bleiben im Vergleich, hat eben Nassfutter gerade mal 100 Gramm, circa 100 Gramm Kalorien.
100 Kalorien?
Ja. 100 Kalorien, Entschuldigung. 100 Kalorien und Trockenfutter hat entsprechend 380 Kalorien. Das heißt also, wenn ihr Trockenfutter füttert, braucht ihr eine wesentlich geringere Menge an Futter, als das bei Nassfutter der Fall ist. Und darauf muss man eben dann auch achten bei der Fütterung.
Genau. Und wenn man dann natürlich sich für die Mischfütterung entscheidet, dann muss ich natürlich auch diesen ja, unterschiedlichen Energiegehalt mit berücksichtigen, wenn ich dann die Futterration zusammenstelle. Das ist aber jetzt keine höhere Mathematik, sondern da kann man dann eben entsprechend einfach schauen, wo liegt denn eben entsprechend der Energiebedarf meiner Katze, meines Hundes beispielsweise und wie viel brauche ich dann vom Trockenfutter und vom entsprechenden Nassfutter, was dann unter Umständen auch abwechselnd gefüttert wird, über den Tag verteilt.
Genau, schön ist auch, viele Hersteller machen die Angabe eben auch auf ihrer Packung oder auf der Dose, je nachdem, also tatsächlich auch sogar unterteilt in Indoor und Outdoor, wenn es um die Katze geht. Und dann richtet sich das eben auch nach dem Gewicht des Tieres und da könnt ihr dann genau feststellen, welche Menge an Futterbedarf eben nötig ist für das Tier. Und daraus könnt ihr dann eben auch eure Mengen ableiten.
Genau. Und wenn ihr da schon ein Futter habt, eines Herstellers, mit dem ihr wirklich sehr zufrieden seid, dann ist es, so wie Gabi schon sagte, oft so nicht nur in Bezug auf die Angaben zur Fütterung, sondern eben auch auf die Produktlinien selbst, dass es dann oftmals auch ja, die passenden Futtersorten im jeweils anderen Bereich gibt, sodass man dann auch sagen kann, dann hat man eben auch ein bisschen Abwechslung im Futternapf.
Genau.
Und nochmal wichtig, Mischfütterung heißt dann nicht etwa, dass man dann alles zusammen mischt und kippt, sondern dass man dann natürlich abwechselt zwischen dem Trocken- und dem Nassfutter je Mahlzeit?
Genau, auf jeden Fall. Also nochmal für Katzenbesitzer ist das tatsächlich eine sehr, sehr beliebte Form. Also bin ich jetzt ja selber. Was bei mir halt nicht so gut klappt, ist tatsächlich eben das Trockenfutter über den Tag verteilt irgendwo hinzustellen, weil die so verfressen sind, dass ich es einfach sofort nehme. Das heißt, ich teile denen das über den Tag einfach ein und versuche denen das so dann zu verabreichen, aber ich kann es ihnen leider nicht in einem offenen Napf hinstellen. Das geht mit den Katzen nicht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, was Stefan sagte, oft über den Tag verteilt, am besten morgens, abends Nassfutter und dann das Trockenfutter über den Tag verteilt, weil es eben auch praktischerweise wenig Geruch entwickelt.
Hm. Ja, also da wird die eine oder der andere schon neidisch sein, gerade wenn die Katze ein bisschen mäkliger ist. Da wünscht man sich manchmal dann natürlich auch diejenigen, die dann wie ein Staubsauger alles in sich aufnehmen und dann eben entsprechend auch gut verwerten. Ja, natürlich hat die Fütterung mit Trockenfutter, wenn man vorher Nassfutter ausschließlich gefüttert hat, wenn man das so ein bisschen abwechselt, auch noch einen entscheidenden Vorteil in Sachen Zahnhygiene, Zahngesundheit.
Auf jeden Fall. Also das Trockenfutter, die knusprigen Kroketten bei den Trockenfuttervarianten haben natürlich den tollen Effekt, dass eben beim Aufbeißen dieser knackigen Kroketten eben ein Zahnabrieb erfolgt und der dann eben auch zur Reduzierung von Zahnsteinbildung beitragen kann.
Ja, und dann haben wir natürlich, wenn man jetzt auf die andere Seite schaut, ohne dass man dann sagt, das eine ist besser als das andere, aber wenn man dann auf das Nassfutter schaut, auf die Feuchtnahrung, dann ist es natürlich schon so, dass einerseits der hohe Feuchtigkeitsgehalt gut ist, haben wir eben schon mal gesagt, für den Organismus. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Akzeptanz natürlich dann auch nochmal gesteigert werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, gerade Nassfutter ist natürlich eine beliebte Form, schon allein, weil es geruchsintensiv ist für die Tiere. Das wird natürlich sehr gerne genommen.
Ja, also wie man sieht, bietet sowohl das Nassfutter als auch das Trockenfutter eine gehörige Portion von Vorteilen. Und wenn man das Ganze noch kombiniert, dann kann man eigentlich das Beste aus beiden Welten rausholen. Und du hast uns noch eine grobe Faustformel rund um die Fütterung mitgebracht.
Das ist richtig. Ja, wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass eben vom Trockenfutter eine wesentlich kleinere Menge verfüttert werden soll. Und als grobe Faustregel gilt tatsächlich, dass die Fütterung einer 3,5-mal kleineren Portion Trockenfutter nötig ist als die beim Nassfutter. Und das nur noch mal als Hinweis. Also wie gesagt, man braucht wesentlich mehr Nassfutter als denn Trockenfutter bei gleicher Menge.
Mhm. Und man redet ja oftmals von Gewohnheitstieren, auch bei uns Menschen, aber bei den Tieren ist es eben wirklich auch so, bestimmte Abläufe über den Tag verteilt, eben auch feste Fütterungszeiten, die bieten eben schon eine wichtige Orientierung.
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich finde ich, ist das für jedes Tier wichtig, irgendwie zu wissen ungefähr, wann die Fütterungszeiten sind. Also es sollte, dieser Ablauf ist schon, bringt Struktur auch in tatsächlich den Alltag von Tieren. Bei Katzen ist es tatsächlich nochmal besonders, weil die ja sowieso irgendwie dann gerne ihre gewohnten Abläufe umso mehr einfordern. Aber das sollte man grundsätzlich, egal ob Hund oder Katze, also es sollte man Fütterungszeiten zu gewissen Zeiten doch beibehalten.
Genau, also auch wenn ihr jetzt mal unterwegs seid oder in Urlaub fahrt, dann ist es sicherlich nicht das Problem, dass man auch mal um eine halbe Stunde von der Ursprungszeit abweicht. Das ist kein Problem, aber man sollte eben schon diesen Tagesablauf beibehalten. Das ist sicherlich so ähnlich, wie wenn wir Menschen abends um 23 Uhr uns noch eine warme Mahlzeit reinschieben würden. Das wäre auch nicht so gut und förderlich und der Schlaf eben auch nicht sonderlich gut.
Ja. Vielleicht darf ich an dieser Stelle kurz was sagen, was mir in letzter Zeit doch häufig aufgefallen ist. Wenn uns unsere User schreiben, gibt es häufig Kritik an der Trockenfuttervariante. Und ich wollte hier einen Appell doch mal setzen, dass ihr doch bitte das Ganze etwas differenzierter betrachtet. Natürlich ist Trockenfutter in seinen Bestandteilen, wir haben es ja eben gesagt, bedarf entsprechender Flüssigkeitszufuhr. Aber verteufelt nicht gleich immer alles. Und ihr müsst euch auch, oder man sollte die entsprechenden Informationen einholen und gibt nicht die eine Fütterungsvariante, die nur gesund ist und die anderen sind es eben nicht. Also das ist wirklich sehr individuell zu betrachten und einfach wirklich Geschmackssache. Aber bitte informiert euch vorher, bevor ihr ja gleich alles und jedes verteufelt.
Genau, also das ist sowieso ein schöner Appell. Ich denke, gerade in solchen Zeiten ist es ganz gut, wenn man dann auch Dinge differenzierter betrachtet und ausgewogener betrachtet und vielleicht auch mal ein bisschen entspannter beurteilt. Das sehen wir schon mal auf den Social-Media-Kanälen, dass dann mitunter die Reaktionen doch etwas hitziger werden und das aus unserer Sicht ohne Grund. Also man kann ja eben immer miteinander sprechen und der gute Ton ist dann eben auch entsprechend entscheidend. Und ich habe mal einen tollen Vortrag gehört von einer Tierärztin, da ging es um das Thema Getreide im Futter, im Hundefutter und im Katzenfutter und dann sagte sie auch so schön an einer Stelle, ja, Getreide im Futter, das ist nicht gleich letal. Also nicht jedes Tier hat eben eine Unverträglichkeit und wird dann daran sterben, eben Getreide zu sich zu nehmen. Natürlich ist es was anderes, wenn wirklich eine Futtermittelunverträglichkeit, bestimmte Allergien auch vorliegen, dann ist es klar, dass dann eben auch auf entsprechendes Futter gesetzt werden kann. Aber das zeigt eigentlich ganz schön, dass man die Dinge immer ausgewogen und individuell betrachten sollte. Und dann hat eben beispielsweise das Futter ohne Getreide genauso seine Daseinsberechtigung wie das mit Getreide, ohne dass man dann eben wirklich so eine Glaubenssache daraus machen muss.
Definitiv. Lasst uns fair miteinander umgehen. Und wenn wir das im Kleinen schaffen, dann kommt das vielleicht auch irgendwann im Großen an.
Genau, in der ganzen Gesellschaft. Das war unser Appell oder das Wort zum Sonntag. Nein, aber ich denke, das schadet ja schon nicht.
Genau,
ist so ein bisschen in Sachen Netiquette. Ja, die Bedeutung der Ernährung für die Zahngesundheit, um es nochmal so aufs Banale zu bringen, darauf sind wir ja schon eingegangen. Ich denke, das ist klar. Wir können zusätzlich natürlich auch noch mit Snacks unterstützen. Es gibt jede Menge Snacks, ob mit Fleisch oder dann eben auf Kartoffelstärke-Basis, also vegetarisch, vegan. Da gibt es unterschiedlichste Varianten. Auch da gilt, es gibt eigentlich kein richtig oder falsch, sondern man muss einfach schauen, wie frisst das eigene Tier, wie verwertet das eigene Tier, wie verträgt es eben auch die Dinge. Und danach kann man dann eben auch seine Entscheidung treffen. Wichtig ist da aber natürlich auch, wenn es um Snacks geht, das haben wir aber auch schon mal in einer Themenwelt natürlich erwähnt, dann sollte man immer diese Snacks und die entsprechenden Kalorien, den Energiegehalt auch kombinieren mit dem Nass-, mit dem Trockenfutter, das man dann den Tag über füttert, sodass man dann eben auch entsprechend diese Empfehlung nicht ganz stark überschreitet und dann eben dazu führt, dass man nachher so ein kleines Moppelchen zu Hause hat. Damit tut man der Gesundheit ja auch nichts Gutes. Ja, und wir haben hier im Heimtier TV und Heimtier Podcast natürlich auch immer Interviews eingebunden. Und diesmal hast du über ein Thema mit einer Tierärztin gesprochen, einer Befreundeten.
Richtig, wir haben über das Thema Kastration gesprochen. Ihr findet dazu auch einen Beitrag im aktuellen Heimtierjournal. Und ja, ich wollte einfach mal zum einen näher darauf eingehen, was ist überhaupt Kastration, was ist Sterilisation, wo liegt der Unterschied, wann kastriert man ein Tier, wann macht es Sinn. Und über all diese Themenfelder habe ich eben mit unserer Tierärztin Martina Reich gesprochen. Und ja, können wir mal reinhören.
Hören und schauen wir mal rein.
Hallo zusammen und herzlich willkommen. Bevor ich auf unser heutiges Thema zur Kastration bei Hunden genauer eingehe, möchte ich euch noch auf etwas Besonderes hinweisen. Unser Podcast zum Thema Kastration ist für euch in zwei verschiedenen Versionen verfügbar. Ihr habt die Möglichkeit, euch sowohl für die Kurzfassung als auch die ausführliche Version des Interviews anzuhören. Und wie immer ihr euch da entscheiden mögt, wir wünschen euch in jedem Fall viel Spaß beim Zuhören unseres Podcasts. Ja, wie gerade bereits erwähnt, tauchen wir heute ein in ein Thema, das durchaus viele Hundebesitzer und Besitzerinnen beschäftigt, nämlich die Kastration bei Hunden. Die Entscheidung darüber, den eigenen Hund kastrieren zu lassen, ist nicht einfach und wirft viele Fragen auf. Was sind die gesundheitlichen Vorteile? Gibt es Verhaltensveränderungen? Und wie sieht es mit Risiken aus? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, ist heute Martina Reich, eine ausgewiesene Expertin bei uns. Und Martina ist eine erfahrene Tierärztin. Sie ist spezialisiert auf dem Fachgebiet Tierpsychologie und sie betreibt in München eine mobile Tierarztpraxis für Tierverhaltenstherapie. Ja, mit ihr sprechen wir heute jetzt zum Thema Kastration bei Hunden. Und hallo Martina, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, dann lass uns gleich mal beginnen. Vielleicht kannst du uns zu Beginn erklären, was genau unter Kastration zu verstehen ist und was der Unterschied zwischen einer Sterilisation ist.
Ja, also das ist tatsächlich eine häufige Frage, die immer wieder von Tierbesitzern kommt. Und die Kastration ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem die Geschlechtsdrüsen von den Tieren entfernt werden. Sprich, die Hoden bei den Rüden und die Eierstöcke bei den Hündinnen, die werden da entfernt. Und dadurch kommt es natürlich zur dauerhaften Unfruchtbarkeit des Hundes. Sie können sich nicht mehr fortpflanzen. Und es kommt aber auch dazu, dass keine Sexualhormone mehr gebildet werden. Also beim Rüden kein Testosteron, bei der Hündin kein Östrogen und kein Progesteron. Wobei man da auch sagen muss, also das heißt nicht, dass gar nichts mehr gebildet wird, weil so ein ganz kleiner Anteil wird auch noch über die Nebenniere gebildet, aber es ist wirklich nicht mehr viel. Bei der Sterilisation dagegen, da werden eben nur die Eileiter durchtrennt oder eben die Samenleiter, das heißt die Geschlechtsorgane bleiben da. Das führt nur zur Unfruchtbarkeit, aber die Hormone werden weiter produziert und deswegen macht man sowas beim Tier eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Das ist eher klassisch für die dauerhafte Empfängnisverhütung bei Menschen. Genau. Okay. Und was man da noch dazu sagen kann vielleicht, weil das irgendwie so mit dazugehört, Kastration nach Paragraph 6 Tierschutzgesetz ist Kastration eigentlich eine Amputation eines Körperteils, weil man entfernt ja etwas aus dem Körper. Und das ist jetzt erstmal so grundsätzlich nur erlaubt, wenn man auch einen Grund dafür hat. Also man kann das nicht so einfach so machen.
Genau. Okay, also das heißt, es muss ein gesundheitlicher Grund vorliegen, damit ich den Hund kastrieren lassen darf.
Zumindest ein Grund.
Ja, okay, ja. Genau. Und wo wir bei Gründen sind, was sind denn deiner Meinung nach die Beweggründe oder Hauptargumente, die für eine Kastration sprechen?
Ja, da würde ich so ein bisschen differenzieren. Also zum einen haben wir die Beweggründe des Tierarztes und dann haben wir auch die Beweggründe der Besitzer. Das unterscheidet sich oft schon ein bisschen. Für den Tierarzt sind das natürlich primär die medizinischen Indikationen. Haben wir zum Beispiel eine Hündin, die eine Pyometra hat, also eine eitrige Gebärmutterentzündung, dann wird da kastriert, da kommt aber dann tatsächlich auch der ganze Uterus, die Gebärmutter mit raus, was regulär bei der Kastration nicht passiert, aber in so einem Fall dann schon. Wir haben auch andere medizinische Indikationen bei der Hündin, wie zum Beispiel wirklich ganz gravierende Zyklusstörungen. Es gibt so Hündinnen, die werden alle 2 Monate läufig. Das ist auf Dauer nicht gesund. Oder es gibt Hündinnen, die haben wirklich starke Probleme mit Scheinschwangerschaft, Scheinmutterschaft. Das gibt ja beides und sehr starke Zyklusstörungen. Auch da kann mal so eine medizinische Kastration angezeigt sein. Bei der Hündin ist noch ganz interessant, da kann man auch, wenn die an einem Diabetes leiden, Diabetes mellitus, da sollte man tatsächlich auch kastrieren, weil dadurch ja dann eben das Progesteron von den Eierstöcken nicht mehr gebildet wird. Und Progesteron ist ein ganz wichtiger Gegenspieler beim Insulin. Und deswegen ist Kastration bei einer Hündin mit Diabetes auch immer sinnvoll. Genau. Ja, dann grundsätzlich Indikation seitens des Tierarztes, Verhinderung von Mammatumoren, also Tumore der Gesäugeleiste. Auch das ist möglich, aber nicht nötig, aber natürlich möglich. Da gibt es schon Studien seit, ich glaube, 69, dass eben durch eine Kastration, durch eine möglichst frühe Kastration, das Risiko für Mammatumore bei der Hündin stark reduziert wird. Da gibt es seit 69 immer wieder weitere Studien, die gemacht wurden und unterm Strich ist wahrscheinlich die Auswirkung gar nicht so groß, wie man sich das früher immer gedacht hat, aber sie ist da und am besten kastriert man da dann vor der dritten Läufigkeit, aber nach der ersten Läufigkeit. Also da gibt es noch so eine Indikation seitens des Tierarztes vielleicht. Beim Rüden haben wir eigentlich nur Hodentumore oder starke Verletzungen an den Hoden, wo der Tierarzt sagt, wir müssen kastrieren oder sollten kastrieren. Und ansonsten gibt es manche Rüden, die ja so sehr starke Vorhautentzündungen haben, wo das immer so rauströpfelt und immer ein bisschen Sekret im Präputium ist. Eigentlich ist es meistens nur ein kosmetisches Problem für die Wohnung, weil überall so Tröpfchen rumliegen und seltener, dass der Hund wirklich Probleme dadurch hat. Aber wenn man das so gar nicht in den Griff kriegt durch konservative Methoden, durch Spülen und so weiter, dann kann man auch sagen, naja, kastrieren, weil das ist danach ziemlich sicher vorbei. Und was viele denken, was aber nicht so ist, ist zum Beispiel die Verhinderung von Prostatatumoren beim Rüden. Da hilft eine Kastration nicht. Ganz im Gegenteil, so ein Prostatatumor kann tatsächlich sogar häufiger vorkommen, wenn der Hund kastriert ist. Bei den Besitzern, da sind die Beweggründe meistens verhaltensbezogen. Oft wünscht sich der Besitzer eine Verhaltensänderung zum Positiven. Viele Besitzer und auch einige Tierärzte denken nach wie vor Kastration pauschal, der Hund wird dadurch ruhiger, weniger aggressiv, weniger territorial und sowas. Aber das kann man pauschal so überhaupt gar nicht sagen. Die Auswirkungen von der Kastration auf das Verhalten, die sind schon sehr, sehr individuell. Genau, aber nichtsdestotrotz für den Besitzer oft mal relevant. Bei Hündinnen ist es schon auch so, dass viele Besitzer, viele vielleicht nicht, aber einige Besitzer doch Konflikte mit der Läufigkeit haben. Gerade wenn man jetzt in sehr urbanen, sehr städtischen Umgebungen wohnt, wo sehr viel unkastrierte Tiere sind. Da kann so ein Spaziergang mit einer läufigen Hündin schon mal zum Spießrutenlauf werden, wenn man Angst hat, die wird jetzt sonst gedeckt. Da ist es natürlich dann vielleicht auch ganz naheliegend, dass man sagt, boah, den Stress tun wir uns allen nicht an. Auch sind nicht alle Hündinnen so super reinlich, die lecken sich jetzt nicht so super sauber vielleicht und kommt dann doch häufiger zu Bluttropfen in der Wohnung. Das kann mal so ein Grund sein, warum der Besitzer das gern möchte. Manche Hündinnen sind auch zyklusbedingt sehr variabel in ihrem Verhalten und emotional nicht immer unbedingt sehr stabil. so Hündinnen während der Läufigkeit, die sind dann oftmals sehr unruhig, fiepsen sehr viel, sind vielleicht auch super anhänglich, sind plötzlich aggressiv gegenüber anderen Hündinnen und wenn dann die Phase der Läufigkeit vorbei ist, dann schließt sich ja die Scheinträchtigkeitsphase sozusagen an, dann werden die auf einmal sehr häuslich, wollen überhaupt nicht mehr spazieren gehen und sind stressanfälliger, angstanfälliger und das ist bei den meisten Hündinnen relativ aushaltbar, aber es gibt auch Hündinnen, wo das sehr, sehr extreme Ausschläge hat und da ist dann schon auch mal der Wunsch, dass man einfach hier stabilisiert, um für alle Beteiligten den Stress zu nehmen. Bei Rüden würde ich noch ansprechen das Thema Tierpension. Es gibt ja doch schon einige Besitzer, die ja auch ihre Hunde einfach zum Beispiel berufsbedingt mal in die Huta bringen müssen oder in die Tierpension. Und es gibt nach wie vor sehr viele Tierpensionen, die keine unkastrierten Rüden annehmen, weil eben dann auch läufige Hündinnen da sind und das nicht mehr managebar ist. Das kann mal noch so ein Grund sein. Beim Rüden auch grundsätzlich das Thema Wunsch, sexuelles Verhalten zu reduzieren. Auch hier, genau wie bei der Hündin, das Problem in sehr städtischen Umgebungen mit einem sehr hohen Populationsdruck, mit sehr vielen anderen Hunden. Da kann schon mal sein, dass die Rüden hypersexuell werden durch diesen ganzen sozialen Druck, dass die überall aufreiten wollen, sich mit anderen Rüden streiten, um läufige Hündinnen liebeskrank am Fensterscheibe sitzen und nur noch weinen, nicht mehr fressen, vor lauter Stress Durchfall haben. Und also auch das kann durchaus ein Beweggrund vom Besitzer sein, dass er sagt, ich würde hier ganz gern kastrieren. Ansonsten bezüglich Kastration, was halt noch häufig gemacht wird, ist Kastration durch den Tierschutz als Beweggrund vor der Abgabe des Tieres an neue Besitzer.
Ah, okay.
Das ist eigentlich der Klassiker, vor allem bei Auslandstierschutzhunden, die in Deutschland vermittelt werden, aber auch nach wie vor noch von Tierheimen, die in Deutschland sind und vermitteln, dass die Hunde eben vor der Abgabe kastriert werden. Und das sehe ich so ein bisschen kritisch, weil das ist einfach so ein pauschales Vorgehen, unüberlegt und so eigentlich auch mit dem Tierschutzgesetz meiner Meinung nach gar nicht vereinbar. Genau.
Ja.
Ich glaube so, ja, das sind so die allgemeinen Beweggründe, die mir so primär ins Kopf kommen.
Und ich muss jetzt noch mal ganz kurz auf die Beweggründe seitens der Tierhalter, aber wenn das dann für den Halter ein Grund ist, darf das auch, also würde auch der Tierarzt in der Regel sagen, ja komm, dann ziehen wir das auch durch und machen das.
Ja, also das habe ich jetzt noch nie mitgekriegt, dass das dann nicht gemacht wird. Das ist dann ja auch ein Leidensdruck und genau, aber natürlich sollte jeder Tierarzt aufklären und sollte natürlich auch vor den Risiken warnen, die natürlich auch eine Kastration auch mit sich bringt. Genau.
Das ist jetzt ein guter Hinweis, denn die nächste Frage, die ich jetzt anschließen würde, wäre nämlich dann, welche gesundheitlichen Vorteile oder Risiken auch sind denn mit der Kastration verbunden?
Ja, also gibt es beides tatsächlich. Vorteile, ja, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, man verhindert natürlich diese Mamatumore zum Beispiel nicht zu 100%, aber man kann das Risiko reduzieren. Man verhindert auch die Entstehung von einer Pyometra, also einer Gebärmuttervereiterung, die ja schon fast so dramatisch ist wie die befürchtete Magendrehung beim Hund. Also das ist schon ein Notfall, wenn sowas passiert. Und gerade wenn jetzt ein Besitzer schon mal einen Hund wegen sowas verloren hat, dann kann man sowas natürlich durch eine Kastration auch verhindern für die Zukunft. Also das ist sicher ein Vorteil von einer Kastration. Ansonsten, es gab 2013 eine Studie von der Jessica Hoffmann aus den USA, das war ganz spannend, die hat herausgefunden, dass kastrierte Rüden zum Beispiel 10% länger leben. Okay. Die haben das zurückgeführt damals in der Studie darauf, dass vermutlich einige Infektionskrankheiten beim kastrierten Tier seltener vorkommen. Ja, ich finde persönlich, das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, dieses Ergebnis, vorsichtig interpretieren, weil da sind halt auf der anderen Seite schon auch viele Risiken da. Und bei vielen Dingen, die durch eine Kastration bedingt sein können, denkt man erstmal gar nicht dran, dass das von der Kastration kommen kann. Also zum Beispiel steigt das Risiko für verschiedene Tumorerkrankungen stark an. Osteosarkome gerade, das sind also sehr bösartige, sehr aggressive Knochentumore oder auch Mastzelltumore, Lymphome. Da haben kastrierte Tiere ein deutlich höheres Risiko dran zu erkranken. Und auch Erkrankung des Bewegungsapparates, Kreuzbandriss. Das ist beim kastrierten Tier deutlich häufiger, Bandscheibenvorfälle oder auch chronische Darmentzündungen. Und da denkt man sich erstmal gar nicht, dass das irgendwas mit der Kastration zu tun haben könnte. Aber das sind halt schon auch Risiken, die durch eine Kastration erhöht werden zumindest. Und ja, was so eigentlich jeder Besitzer schon fast weiß vorher, der Appetit steigt, wenn die Tiere kastriert sind. Es steigt aber tatsächlich nicht nur der Appetit, sondern die Studien haben sogar herausgefunden, dass der Energiebedarf um bis zu 30% reduziert wird. Also der Hund braucht fast ein Drittel weniger Futter danach. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und wenn man sich denkt, naja gut, sehr, sehr stark reduzierter Energiebedarf plus gleichzeitig deutlich mehr Appetit, da steigt natürlich das Risiko für die Adipositas, also für wirklich schweres Übergewicht schon an, und das bedingt dann natürlich auch wieder Folgeerkrankungen, Arthrose, Diabetes. Genau, und da sieht man auch schon wieder, naja gut, ein Diabetes, den kann man bei der Hündin, sollte man kastrieren, aber kann gleichzeitig, kann die Kastration zu Übergewicht führen, was dann wieder Diabetes begünstigt. Also erfordert dann halt auch viel Management für den Besitzer. Und ja, auch so ein ganz wichtiges Thema noch als Risiko ist natürlich die Inkontinenz. Da haben auch, glaube ich, viele Leute schon davon gehört. Spielt tatsächlich nicht nur für die Hündin eine Rolle, sondern auch für den Rüden, wenn auch nicht ganz so häufig. Aber auch da gibt es Studien, dass bis zu 21% der Hunde oder Hündinnen nach der Kastration inkontinent werden können. Das heißt, dass sie Haaren verlieren. Und das kann tröpfchenweise sein. Das kann aber auch sein, dass die einfach komplett auslaufen, den Haaren gar nicht halten können, weil sie es gar nicht mitkriegen. Und sowas kann Wochen oder auch Jahre nach der Kastration entstehen. Und sowas bedeutet dann letzten Endes, man muss den Hund lebenslang dann medikamentös behandeln, weil man will ja auch nicht dem Hund lebenslang Windeln anziehen.
Ja, natürlich.
Und man sieht schon so, da sind schon ein Haufen Risiken auch dabei, und es gibt aber natürlich eben auch die Vorteile, und man muss halt da wirklich abwägen.
Genau, abwägen, ja. Mit Blick mal auf das Verhalten, inwieweit beeinflusst denn jetzt die Kastration das Verhalten der Tiere, und gibt es nochmal Unterschiede zwischen Hündinnen und Rüden?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, die komplexeste Frage. Da könnten wir stundenlang sprechen.
Ja, das glaube ich Ihnen. Glaube ich dir.
Ach, da gibt es mittlerweile wirklich ganz eine Menge auch sehr guter Fachbücher für Besitzer, wo wirklich fundiertes, gut recherchiertes Wissen drin steht. Da gibt es auch mittlerweile unzählige Studien, Doktorarbeiten dazu. Und man kann da gar keine pauschale Antwort geben. Was man nicht so ein bisschen pauschal sagen kann, ist, dass bei ungefähr der Hälfte der Hunde kommt zumindest einer Verhaltensänderung. Okay. Nur ob die jetzt positiv oder negativ ist, das ist halt auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Und die Studienergebnisse sind auch teilweise sehr widersprüchlich. Also wir haben eine Studie, die sagt, Verhalten XY wird durch die Kastration stark reduziert, und wir haben die andere Studie, die sagt, genau dieses Verhalten wird erhöht. Also es ist sehr, sehr individuell. Man kann da eigentlich kaum eine pauschale Antwort geben, und man muss immer wirklich jeden Hund einzeln anschauen. Und wenn ich mir jetzt so mal die ganzen Studien so im Überblick so grob zusammenfassen und sagen, naja, was kann ich denn da irgendwie verallgemeinernd rausziehen, dann könnte ich noch am ehesten sagen, also bei Hündinnen könnte die Kastration tendenziell eher dazu beitragen, dass sie aggressiver werden, und bei Rüden eher dazu, dass sie weniger aggressiv werden. Und da gab es tatsächlich also bei Hündinnen doch einige Studien, die das gleiche Ergebnis geliefert haben und gezeigt haben, kastrierte Hündinnen sind häufiger aggressiv gegenüber Personen des eigenen Haushaltes, also gegenüber der eigenen Familie, als wie nicht kastrierte Hündinnen. Und deswegen würde ich mir vielleicht, wenn ich jetzt Kleinkinder habe oder ältere Personen mit in dem Haushalt leben, das dann nochmal genauer überlegen, ob ich dieses Risiko eingehe, dass sowas passieren kann, dass die Hündin einfach nur durch die Kastration ihr Verhalten so ändert. Andererseits gibt es ja dann auch wieder Hündinnen, die in dem Zyklus sehr, sehr zickig sind und da vielleicht deswegen dann aggressiv sind, weil sie da so emotional instabil sind. Und da kann es natürlich schon auch sein, dass die Aggression dann auch bei der Hündin da vielleicht in dem Fall weniger wird. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig zu sagen. Man kann nichts über einen Kamm scheren.
Verstehe, und ja.
Bei den aggressiven Rüden, da kann eine verhaltensbedingte Kastration zum Beispiel schon sehr, sehr hilfreich sein, wenn dieses Aggressionsverhalten halt wirklich durch die Sexualhormone entstanden ist und aufrechterhalten wurde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rüden habe, der bei allen anderen aufreiten möchte und der sich mit anderen Rüden streitet, weil läufige Hündinnen anwesend sind oder in der Umgebung wohnen, dann sieht dieser Rüde diese Hündinnen unter Umständen als Ressource, möchte sie für sich beanspruchen, kloppt sich deswegen mit anderen Rüden. Und wenn der sich jetzt nur ausschließlich mit anderen Rüden deswegen streitet und kloppt, dann kann das schon mal sein, dass es wirklich ein rein hormonbedingtes Aggressionsproblem ist. Und wenn man die Hormone wegnimmt, ist der wieder tiefenentspannt. Man muss halt nur immer da bedenken, dass ja jedes Verhalten auch trainiert wird und einen gewissen Lerneffekt beinhaltet. Sprich, wenn ich jetzt so ein Verhalten habe, das schon über Monate und Jahre geht, dann übt und übt und übt der Hund das halt die ganze Zeit. Und wenn ich dann irgendwann kastriere, dann kann das halt sein, dass es gar nichts mehr bringt, weil es einfach mittlerweile ein erlerntes Verhalten ist. Und deswegen muss man halt da schon auch schauen. Aber was sicherlich durch die Kastration beim Rüden verbessert wird, ist ein Streunen. Es gibt ja so Hunde, die dann kilometerweit laufen, um die Hündin zu finden, ihrer Träume.
Objekt der Begierde.
Genau, ja. Genau. Aber wenn der Hund natürlich streunt, weil er nicht erzogen ist, weil ihm langweilig ist oder als Jagdverhalten, dann bringt es natürlich wieder gar nichts. Und genauso auch beim Markieren. Also beim Rüden, Kastration reduziert natürlich Markierverhalten, weil da ist einfach der hormonelle Druck nicht mehr da, dass er das muss, dass er alles hier als sein Gebiet da abstecken muss. Aber wenn jetzt ein Hund zum Beispiel auch in der Wohnung markiert, sowas gibt es ja durchaus, dann muss man halt auch überlegen, ist das wirklich Markierverhalten, was hormonell bedingt ist, hat andere Gründe, warum der markiert oder ist es vielleicht auch einfach eine nicht erlernte Stubenreinheit? Also da muss man einfach gucken. Aber reines hormonbedingtes Markierverhalten kann man natürlich durch Kastration schon verhindern beim Rüden, reduzieren. Und ja, da Markierverhalten kommt mir jetzt gleich noch die Rüdin in den Sinn. Rüdin ist ja immer so ein netter Ausdruck für eine, ja, sagen wir mal, recht dominante Hündin, die auch gern ihr Bein hebt zum Markieren, also sich sehr rüdenhaft verhält. Und das hat ja ganz häufig den Grund, dass die in der Schwangerschaft von der Mutter zwischen sehr vielen anderen Rüden lag oder dass dieser ganze Wurf eigentlich fast nur aus Rüden bestand und sehr wenig Hündinnen. Und dann haben so Rüdinnen oft sehr viel Testosteron-bedingtes Verhalten.
Ach, interessant, okay.
Und wenn man die jetzt dann noch kastriert, das ist dann ganz schlecht, weil dann hat man natürlich das beruhigende Progesteron, was den Hund so ein bisschen ausgleicht aus dem Eierstock, das fällt dann weg. Dann habe ich noch mehr Testosteron-Einfluss und dadurch können die dann noch dominanter werden und dann unter Umständen auch noch reizbarer und vielleicht dann tatsächlich auch aggressiver. Also man muss da sehr
wichtige
gut
Aspekte,
abwägen,
ja, auf jeden Fall.
Was man tut. Ja.
Gibt es denn ein spezielles Alter, in dem ich das am allerbesten tue, die Kastration? Oder kann man das gar nicht, auch genauso wie jetzt gerade die Frage, gar nicht so pauschal beantworten?
Na, also ich würde grundsätzlich sagen, das eine Alter, das gibt es so nicht. Ja. Also das Einzige, wo man wirklich sagen kann, ja, möchte ich kastrieren, um diese Gesäugeleistentumore zu verhindern, zu reduzieren. Verhindern kann ich sie nicht, aber ich kann das Risiko reduzieren. Dann muss es vor der dritten Läufigkeit am besten sein und am besten nach der ersten Läufigkeit. Da hat man dann so einen Spielraum ungefähr und in dem Bereich da. Für diese Indikation wäre da die Kastration dann sinnvoll. Und ansonsten kann man eigentlich kein pauschales Alter
abhalten. Ja. Ich denke mal, dass die nächste Frage wird wahrscheinlich auch eher nicht pauschal zu beantworten sein. Was würdest du denn Hundebesitzern und Besitzerinnen raten, die die über die Kastration von ihrem eigenen Hund nachdenken?
Ja, also was ich auf jeden Fall raten würde, ist diese Frühkastration zum Beispiel. Das hätte jetzt vielleicht auch noch voll mit dazu gehört, aber passt hier auch ganz gut rein. Die Frühkastration wird ja sehr, sehr häufig oder wurde zumindest sehr häufig in den USA gemacht. Heute glaube ich nicht mehr ganz so oft wie früher, aber schon immer noch. Und da kastriert man vor der ersten Läufigkeit, vor Eintritt der Geschlechtsreife, teilweise schon mit wenigen Wochen oder Monaten und davon würde ich ganz definitiv abraten. Also was man da schon deutlich gesehen hat, dass solche früh kastrierten Hunde sehr viel häufiger Unsicherheit und Angstverhalten haben als wie später kastrierte oder intakte Hunde, also nicht kastrierte Hunde. Also von der Frühkastration rate ich per se ab. Ich rate per se dazu, wenn man einen Hund hat, der ängstlich ist, unsicher ist, sich das ganz genau zu überlegen. Speziell beim Rüden kann das das Angstverhalten nochmal deutlich verstärken, aber auch bei der Hündin, also da wirklich aufpassen. Frühkastration auch in Bezug auf orthopädische Erkrankungen, das tritt da schon sehr viel häufiger dann auf, als wie wenn man später kastriert. Also zumindest das. Und beim Rüden, da rate ich eigentlich dazu, wenn man sagt, naja, ich möchte eigentlich aus verhaltensbedingten Gründen gerne kastrieren, da rate ich dann dazu, das mit einem Kastrationschip erstmal auszuprobieren.
Ah,
so eine
okay.
Probekastration kann man da machen. Da bekommt der Hund einen Chip unter die Haut und das wirkt dann einige Monate. Da gibt es unterschiedliche Chips, die unterschiedlich lang wirken und dadurch wird er erstmal chemisch kastriert. Und da kann man dann testen, wie reagiert denn der eine Hund auf die Kastration, auf den Wegfall der Hormone? Und wenn man dann merkt, oh, das Verhalten verbessert sich wirklich, das ist gut, da kann ich jetzt besser trainieren mit ihm, weil wie auch immer, dann kann man danach sagen, wenn der Chip ausgelaufen ist, ja wunderbar, jetzt machen wir chirurgische Kastration, hat sich als erfolgreich erwiesen. Aber wenn sich manches Verhalten verschlechtert, das negative Auswirkungen hat, dann hat man das Glück, dieser Chip läuft irgendwann aus und danach hat man wieder den Hund, den man vorher hatte. Und da finde ich das schon sehr sinnvoll, das rate ich eigentlich bei Rüden immer, erstmal so eine Probekastration zu machen. Aber auch nur einmal. Also ja. Wenn man merkt, diese Probekastration, die ist super, dann wirklich auch kastrieren und nicht dann immer wieder diesen Chip geben, weil ständige Hormonbehandlung ist jetzt nicht ganz so toll. Und in der Praxis, ich glaube, da gibt es keine Studien dazu, aber in der Praxis habe ich schon ab und an das Gefühl, dass Hunde, die häufiger gechippt werden, eher auch dazu neigen, aggressives Verhalten zu entwickeln gegenüber anderen Hunden. Okay. Also von dem her, genau, beim Rüden Probe kastrieren und wenn es gut war, dann kastrieren.
Prima. Martina, ich danke dir wirklich sehr. Das waren ganz super wichtige Hinweise und ich glaube, du hast hier sehr umfassende Einblicke und ganz wertvolle Ratschläge gegeben. Und da war bestimmt sehr, sehr viel Informatives für die Zuhörer und die Zuschauer dabei. Und die können hier ganz bestimmt ganz viele wichtige Informationen aus unserem Gespräch nehmen. Ich danke dir, dass du dich heute hier für uns, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Und das war es auch schon wieder für heute. Und ja, vielen Dank, Martina, an dich und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ja, ein tolles und interessantes Interview. Sicherlich erfährt man immer wieder neue Details, neue Dinge, die man auch beachten muss. Gerade wenn man sich vielleicht auch mit diesen Fragen beschäftigt oder gerade wenn das eigene Tier kürzlich eben kastriert wurde, sterilisiert wurde und dann man natürlich auch so ein bisschen auf die geänderten Lebensbedingungen eingehen muss.
Ja, genau das oder auch eben vor der Entscheidung steht, ein Tier kastrieren zu lassen. Also das ist wirklich mit vielen Informationen behaftet.
Genau. Ja, und in jeder Ausgabe haben wir ja auch immer tolle Gewinnspiele im Heimtierjournal, im Heimtier-Podcast, in unserem Heimtier-TV. Und diesmal haben wir gleich zwei tolle Gewinnspiele mit im Gepäck. Und ja, Gabi bringt uns auf den aktuellen Stand.
Ja, wir haben einmal ein ganz tolles Gewinnspiel von Bozita, und zwar für alle Katzenbesitzer und Besitzerinnen. Denn wir losen insgesamt 10 Gewinnpakete mit Inhalten von Bozita, nämlich 6 Bozita Tetra Sterilized Sorten nach Ihrer Wahl, also oder nach eurer Wahl. Ja, schaut euch die Sorten an. Ihr könnt das angeben, was ihr da haben wollt. Und dazu bekommt ihr jeweils noch eine Kaffeetasse.
Das klingt doch toll. Also eine Kaffeetasse und Futter aus Schweden. Was will man mehr? Was will man mehr? Aber wir haben noch mehr. Den Elch vielleicht, genau. Aber wir haben noch mehr, denn wir haben für euch auch noch ein tolles Kinofilm-Gewinnspiel im Gepäck. Da geht es auch in den tierischen Bereich, nämlich diesmal geht es um wilde Mäuse.
Ja, ein ganz süßer Familienfilm. Wer also Unterhaltung im Kino sucht, der sollte sich den angucken. Es geht um die 9-mal kluge Maus Patty und ihre Freunde, die natürlich ein paar Abenteuer erleben. Das ist wirklich sehr unterhaltsam und richtig süß gemacht. Und da verlosen wir einmal als Hauptpreis ein Mäusekissen und 2 Kinotickets. Und ihr könnt noch jeweils 9-mal verlosen, wir 2 Kinotickets inklusive das Buch zum Film.
Wir schauen und hören mal ganz kurz in den Trailer rein und da haben wir schon ein paar Highlights für euch.
Ich wollte schon immer eine Heldin sein.
Patty!
Ein Held ist ein großer, starker Mensch, Patty. Keine kleine Maus wie du.
Deshalb müssen wir Zeus unsere Dankbarkeit zeigen.
Was sie mit Sicherheit verdient haben.
Was sie mit Sicherheit verdient haben?
Ich gebe euch 7 Tage Zeit, um eine Statue von mir zu bauen, die genauso schön ist wie die von meinem Bruder.
Die zählen auf uns.
Wir starten in ein Abenteuer.
Wie ist es wohl, wenn man mit einem Boot durch die raue See fährt?
Mach mir Blitze.
Oh.
hier ein bisschen seekrank?
Das Schicksal von Iolcos liegt in unseren Händen. Seid ihr bereit?
Wir sind bereit.
Können wir alles überwinden?
Sind wir schon da?
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem tollen Spaß für die ganze Familie.
Auf jeden Fall, wer jetzt keine Mäuse mag, der.
Dem kann auch nicht man auch helfen. Nicht helfen. Genau. Und ihr findet in jeder Ausgabe des Heimtierjournals, aber auch beispielsweise in unserem Kindermagazin Zookauf Kids, das ja auch mehrmals im Jahr erscheint, immer tolle Aktionen. Also schaut gerne rein. Und im Übrigen findet ihr auch die jeweils aktuelle Ausgabe auf www.zookauf.de auf der Internetseite. Und dort findet ihr eben viele Informationen, aber auch viele tolle Produkte. Also schaut euch einfach mal um und natürlich auch entsprechende Angebote auch zur aktuellen Themenwelt. Hinweisen möchten wir last but not least noch auf das Thema Tierschutz, denn Zookauf plant jetzt für den Winter eine Tierschutzaktion, eine große Tierschutzaktion mit Herstellern zusammen. Und da werden eben viele örtliche Tierheime unterstützt, die sich in unmittelbarer Nähe von Zookaufpartnern befinden und zu denen es schon seit vielen Jahren auch Kooperationen gibt. Und wie wir finden, eine tolle Aktion. Und man kann ja auch jetzt schon anfangen, das unter dieser Headline Tierschutz oder unter dem Thema Tierschutz das Ganze zu unterstützen.
Genau, also wir haben einmal dazu auch im Heimtierjournal rechnen Aufruf, da ist auch ein QR-Code bei, da könnt ihr euch nochmal einlesen zum Thema, wie das vonstatten geht. Und ihr selbst habt natürlich auch die Möglichkeit, in den Zookaufmärkten über Spenden, Boxen und auch Wunschlisten rechnen die Tierheime zu unterstützen. Also wenn ihr Fragen habt, ihr könnt vor Ort natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Marktes fragen und wie gesagt, der eingebundene QR-Code im Heimtierjournal bringt euch nochmal auf die richtigen Seiten und da ist es auch nochmal alles erklärt.
Genau, und mit den Wunschlisten ist der Ablauf eigentlich auch denkbar einfach. Während ihr, wie Gabi schon sagte, mit den Spendenboxen die Möglichkeit habt, vor Ort ein Produkt oder mehrere Produkte zu kaufen, in die Spendenbox fürs örtliche Tierheim zu werfen, das kennen ja viele von euch auch schon, das ist gelernte Praxis, habt ihr dann eben auch online die Möglichkeit, den Tierschutz und die örtlichen Tierheime zu unterstützen. Da können nämlich die Tierheime, mit denen dann auch Kooperationen bestehen, Wunschlisten anlegen auf zookauf.de. Und genau die Produkte dann eben auf die Wunschliste setzen, die sie auch entsprechend benötigen. Weil nicht jedes Tierheim kann dann auch jeden Artikel, jedes Produkt gebrauchen und dementsprechend können die Tierheime das selbst steuern. Und ihr könnt dann einfach online die Produkte in den Warenkorb legen, geht zur Kasse, zur Online-Kasse im Shop, bezahlt die und die Produkte werden dann eben an das entsprechende Tierheim geliefert. Und das ist natürlich auch eine tolle Aktion. Also jetzt schon mal auch die Preview für den Winter und wir werden auf jeden Fall natürlich dann in den nächsten Ausgaben auch an dieser Stelle noch über die Aktion berichten.
So machen wir das, genau.
Genau, also heute ein großer Rundumschlag an Themen, die wir mitgebracht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, Gabi.
Ja, danke dir auch, Stefan, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank natürlich auch an euch, dass ihr heute wieder euch reingeschaltet und zugeschaltet habt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe. Macht's gut, bis bald.
Bis bald, tschüss zusammen.